Wir lesen weiter im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17. Wir lesen ab Vers 10 bis Vers 21. Und die Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach: O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der Dämon fuhr von ihm aus, und von jener Stunde an war der Knabe geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich weg von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Die wir gestern Abend hier beieinander haben, erinnern uns, dass die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, ihren, unseren Herrn, auf dem Berg der Verklärung in der Gestalt sahen, die er einnehmen und annehmen wird, wenn er die Herrschaft über diese Erde antritt, im sogenannten tausendjährigen Reich. Dass er vorher leiden müsse, haben sie, hat Petrus, nicht annehmen wollen. Und deshalb gibt der Herr ihnen Auskunft über Johannes den Täufer, den er den Elia nennt, der kommen sollte. Nach alttestamentlicher Aussage im letzten kleinen Buch der Propheten Malachi. Und da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach, den der Herr Jesus als den Elia bezeichnet. Der muss kommen nach den Schriften, und er ist schon gekommen. Diese Erklärung, die der Herr Jesus über Johannes den Täufer gibt, dass er der Elias sei, mag dem einen oder anderen Schwierigkeiten bereitet haben, wie sie mir auch bereitet wurden. Denn Johannes sagt sehr eindeutig, wir lesen das im Evangelium Johannes Kapitel 1, auf die Frage der Juden, die von Jerusalem kamen: Bist du der Christus? Nein. Bist du der Prophet? Nein. Bist du Johannes der Täufer? Nein, ich bin's nicht. Bist du Elias? Entschuldigung, ich bin's nicht. Eine eindeutige Antwort. Und der Herr Jesus hat bereits in Matthäus 11 stets wohl gesagt: Wenn ihr es annehmen wollt, Johannes der Täufer ist Elias. Welche Deutung ist da möglich? Wahrscheinlich folgende: Wenn Israel Jesus von Nazareth als den Messias akzeptiert hätten, dann hätte der Herr die Herrschaft übernommen. Und dann wäre Johannes der Täufer tatsächlich als der Vorläufer des Herrn der Elias gewesen. Weil aber Israel seinen Messias ablehnte, dass sie ihn kreuzigen würden, deshalb konnte Johannes der Täufer nicht der im Alten Testament verheißene Elias sein. So steht das Kommen des Herrn Jesus, des Elias, noch aus. Wie auch das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, wie ihn die Jünger auf dem Berge der Verklärung sahen, ja auch noch aussteht. Wie das sein wird, wann das sein wird oder wann das sein wird, wissen wir. Er wird dem Herrn ein zubereitetes Volk zuführen, hat Malachi prophezeit. Und Johannes der Täufer hat das in gewisser Weise auch getan, indem viele der Juden sich bei ihm taufen ließen, indem sie ihre Sünden bekannten und auf das Reich Gottes warteten. Tut Buße, das Reich Gottes, die Herrschaft des Messias ist nahe herbeigekommen. Nun, die Herrschaft des Messias kam nicht, weil der König, unser Herr, verworfen wurde. Deshalb konnte auch Johannes letzten Endes nicht das sein, was Elia sein würde, wenn er käme. So steht diese Verheißung noch offen, sie steht noch auf und wird sich unter Garantie erfüllen, unter welchen Umständen auch immer. Das möge genügen soweit. Wir könnten natürlich jetzt die Person Johannes des Täufers noch eingehender besehen und würden feststellen, dass er ein einmaliger Mann gewesen ist. Wie nennt ihn der Herr Jesus? Der größte Mensch, der je von einer Frau geboren wurde. Obwohl er nur einige Monate in der Öffentlichkeit hat wirken können. Dann wurde er enthauptet. Sie haben ihm getan, was sie wollten. Und gerade diese seine Tätigkeit hat ihm diese Größe eingebracht, die der Herr bescheinigt, nicht irgendwer. Und doch, und das ist ein ungeheurer Trost und eine ungeheure Würde für uns, dass der Herr Jesus dann weiter sagt, der Kleinste aber im Reiche der Himmel ist größer als Johannes der Täufer. Da brauche ich gerne folgendes Bild oder folgendes Beispiel. Der amtierende Ministerpräsident irgendeines Landes, der erhebliche Leistungen aufzuweisen hat, ist ein großer. Aber der gerade geborene Kronprinz desselben Landes ist größer. Nicht von der Leistung her, sondern von der Stellung her. So sind auch wir heute der Stellung nach Johannes den Täufer vorgeordnet, übergeordnet. Der Leistung nach können wir uns mit ihm sicher nicht messen. Soweit, wir könnten diese wenigen Verse, Kapitel 17, 10 bis 13, unter die Überschrift unterbringen, richtiges Verstehen oder richtiges Verständnis. Nun, uns mag dann der nächste Abschnitt mehr beschäftigen, unter der Überschrift Heilung eines Fallsüchtigen, offensichtlich ein Epileptiker, obwohl der Bericht eindeutig sagt, dass die Fallsucht Folge einer Besessenheit gewesen ist und dass der Herr Jesus den Kranken dadurch heilt, dass der Dämon, der böse Geist, von ihm ausfährt und von jener Stunde an war der Knabe geheilt. Einiges mag vorausgeschickt werden. Es gibt auch heute ernstzunehmende Christen, so sage ich es einmal, die in vielen Krankheiten ähnlicher Art eine gewisse Besessenheit sehen wollen. Meine persönliche Ansicht darüber ist, kann sein, kann aber auch nicht sein. Wir sollten sehr vorsichtig sein, da ein abschließendes Urteil zu fällen. Denn manche dieser Art Krankheiten, Epilepsie, Fallsucht, wird durch Medikamente behandelt, und kann erträglich werden, erträglich bleiben. Das wissen wir. Sodass wir die Grenze zwischen Krankheit und Besessenheit wohl kaum erkennen können. Es sei denn, dass es ganz extreme Fälle gibt, die allerdings, wie die Experten in diesem Gebiet sagen, in unseren Breitengraden im christlichen Abendland seltener vorkommen als in den Ländern, wo das Christentum kaum oder gar keinen Fuß gefasst hat. Die Jünger kommen von den Bergen herab und was sie gesehen haben, veranlasst sie eben zu der Frage, dass Elia zuerst kommen müsse, der alle Dinge wiederherstellt. Und dann kommen sie zu der Volksmenge. Und ein Mensch trat zu ihm hin, vor dem Herrn Jesus, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes. Wenn wir den Parallelbericht nach Markus 9 lesen, und wir wollen das tun, zumindest einige Sätze daraus, dann kann es uns schon schnell deutlich werden, warum die Jünger die Bitte des Vaters um Heilung seines Sohnes nicht erfüllen konnten. Da lesen wir Markus Kapitel 9. Und als er zu den Jüngern kam, das ist der Herr Jesus, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Das wäre für mich gesehen schon eine plausible Erklärung dafür, dass die Jünger nicht in der Lage waren, die erbetene Heilung zu gewähren. Denn die Juden stritten mit ihnen. Und wir wissen, dass bei dem besten Streit nichts Gutes herauskommen kann. Und diese Streitsucht, sicher die Juden mögen angefangen haben, aber die Jünger haben sich offensichtlich auf diesen Streit, auf das Wortgespräch eingelassen. Und von daher waren sie überhaupt nicht qualifiziert, etwas zu tun, was sonst nur der Herr Jesus hätte tun können und dann auch getan hat. Die Anwendung liegt auf der Hand. Wenn eine Gemeinschaft von Gläubigen, wie die Jünger es waren ihre ja 9, 3 waren mit dem Herrn auf dem Berge gewesen, sich in Streitgespräche mit denen einlässt, die ihnen nicht gut gesonnen sind, dann kann es nicht ausbleiben, dass gewisse Segnungen auch nicht gewährt werden. Ob das nicht ein Grund ist, dass es heute in vielen christlichen Gemeinden kein besonders starkes geistliches Leben gibt, weil man sich auf gewisse Streitobjekte festlegen lässt, teilweise sogar unter den Geschwistern selbst, und dann auch mit denen, die dem Christentum abhold sind, und dass deshalb keine geistliche Kraft vorhanden ist, um nicht Dämonen auszutreiben, auch nicht um Kranken zu heilen, sondern um den Segen des Herrn zu empfangen. Denn eine solche Haltung, Streitsucht, Neid, was alles damit zusammenhängt, der Neid ist eine Wurzel alles Übels, sagt die Bibel, hemmt dann, den Segen des Herrn zu empfangen. Nun, dann kommt der Herr. Und er sagt, bringt ihn zu mir, bringt ihn mir her, diesen armen, kranken, heilungsbedürftigen Jungen. Aber vorher spricht er ein sehr hartes Wort. Der Vater sagt, ich brachte ihn, meinen Jungen, zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Nun kann man sich natürlich darüber streiten, wir wollen das nicht tun, nach dem Vorhergesagten, wen der Herr Jesus mit dieser harten Schelte anspricht. und ich denke, alle. Den Vater, die Jünger und die sonst da zuschauten, wie die streitangefangenen Juden. Sie alle müssen sich durch die Schelte des Herrn mehr oder weniger stark betroffen gefühlt haben. So dass der Herr hier, ich sage es einmal so, unter den Menschen nicht Unterschiede herausstellt, dass die einen besser und die anderen weniger gut wären, sondern alle betitelt er als ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Zwischen diesen beiden Eigenschaften, ungläubig und verkehrt, da allerdings konnten wir sehr wohl einen Unterschied machen. Ungläubig können solche sein, die Gott, dem Herrn, nichts zutrauen, zu wenig zutrauen. Verkehrt können solche sein, die sich wissentlich ihm entgegenstellen. Und dass das ein Unterschied ist, das leuchtet jedem von uns ein. Aber jedoch oder alle muss sich die Zurechtweisung des Herrn gefallen lassen. Und der Herr ist letztlich ein Klagender. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Auch hier wird deutlich, wie und wer unser Herr ist. Oder umgekehrt, wer er ist und wie er ist. Dass er als Mensch unter den Belastungen der Menschen, in deren Mitte er lebt, leidet. Eine Art seines Leidens als Mensch auf dieser Erde. Er leidet an dem Ungläubigen, an dem Verkehrtsein seiner Umgebung. Und wenn wir das festhalten, das ich an einem der Abende versuchte herauszustreichen, und ich denke, wir erinnern uns und stimmen ihm zu, dass unser Herr völlig sündlos, vollkommen heilig war, so hat er das ungläubige und verkehrte Verhalten seiner Mitmenschen in enormer Weise gespürt, wie wir es einfach nicht nachvollziehen können. Eines seiner Leiden, ein Mann der Leiden oder ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Nicht nur, als man ihn gefangen nahm, nicht nur, als man ihn misshandelte, geißelte und dabei verspottete und nicht nur, als man ihn kreuzigte. Sein Leiden war weit, weit vorher eingetreten, praktisch bei seiner Geburt. Er litt, es steht zwar nicht in der Bibel, unter dem Unverständnis seiner Eltern, als sie erstaunt ihn im Tempel als Zwölfjährigen erst fanden nach dreitägigem Suchen. Wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ein Vorwurf, den der Zwölfjährige seinen erwachsenen Eltern gibt. Er leidet am Unverständnis seiner Eltern. Das meine ich, aus dieser Frage erkennen zu können. Er leidet an dem Unverständnis seiner Jünger, als Petrus sich ihm entgegenstellt, nur nicht leiden, nur nicht sterben. Er weist ihn zurecht, aber seine inneren Gefühle haben sicher dabei Not gelitten. Und er leidet an dem, was er sieht, an Krankheiten, an Belastungen. Er wird innerlich bewegt über die eine Witwe, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trägt, Nain. Er ist innerlich bewegt über die Tausende von Menschen, die er sättigt, die er sieht wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist sein Leiden aufgrund der für ihn völlig fremden Umgebung. Wie gesagt, ein Reiner merkt den Schmutz weit deutlicher und kräftiger als ein Unreiner, der in dieser schmutzigen Umgebung zu Hause ist. Der ist überhaupt nicht belastet dadurch. Aber einer, der sauber ist und in den Schmutz hinein muss, der fühlt sich dort denkbar unwohl. Nur ein schwacher Vergleich. Nun, wo wir einmal dabei sind, ein weiteres Leiden, das unserem Herrn auferlegt wurde, waren, wie man sagt, die Schatten des Kreuzes, die auf seinen Weg fielen. Lukas 12, Vers 50, glaube ich, steht's. Ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, und wie bin ich beengt, bedrückt, belastet, man kann noch sagen, eingeengt in meinem Verhalten, bis dass sie erfüllt ist. Er wusste, dass das Kreuz auf ihn zukam. Nicht nur, was die Menschen ihm tun würden, sondern was Gott ihm antun musste. Von den Menschen litt er als ein Märtyrer für Gott. Unter Gott litt er als die Sühnung der Sünden für die Menschheit, für dich und mich. Und auch dieses Leiden hier, meine ich, könnten wir erkennen. Bis wann soll ich aber bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Nun, er hat die Menschheit getragen und ertragen bis zum Kreuz. Und damit ist seine Tragkraft noch nicht erschöpft. Er trägt die an ihn Glaubenden, bis dass sie bei ihm sind im Vaterhaus. Und er erträgt die Ungläubigen, solange es eben möglich ist, bis zu deren Ende. Einmal geht allerdings, was die Ungläubigen anbelangt, seine Geduld, seine Tragkraft zu Ende. Bringt ihn mir her. Und der Herr heilt ihn. Er bedrohte den Dämon, der fährt aus, und von jener Stunde an war der Knabe geheilt. Na, einmal, für uns ist das heute wohl so schnell nicht nachzuvollziehen, denn uns sind Grenzen gesetzt im Erkennen dessen, was Krankheit ist und was Besessenheit sein mag. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus. Und das war gut, dass sie sich von der Menge, von den anderen, mit denen sie sich gestritten hatten oder die mit ihnen gestritten hatten, nun trennten und den Herrn Jesus für sich allein hatten und ihn fragten, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Es irrt die Jünger in gewisser Weise, dass sie ihre Unfähigkeit einsahen und dass sie den Herrn nach dem Grund ihres Unvermögens fragen. Ein gutes Beispiel für uns alle, dass wir uns ganz privat, abgesondert von allen anderen, dem Herrn zur Verfügung stellen und ihn fragen, warum ist dies oder jenes nicht gelungen? Warum habe ich dieses oder jenes nicht tun können? Warum läuft dieses oder jenes so und nicht anders? Ganz gegen meine Vorstellungen. Und der Herr wird uns eine Antwort geben. Das muss nicht die sein, die er hier den Jüngern sagt, wegen eures Kleinglaubens, sondern er wird uns sicher, ganz gewiss, zeigen, weshalb dieses oder jenes nicht so läuft, wie wir es gerne sehen. Ob er das immer umgehend zeigt, bleibt seine Sache. Aber wenn wir uns an ihn wenden und ihn fragen, wird er uns über kurz oder lang die Antwort nicht schuldig bleiben. Manchmal umgehend, manchmal nach geraumer Zeit, manchmal nach langer Zeit. Und es kann sein, dass wir auf gewisse Fragen nach diesem oder jenem bei Lebzeiten überhaupt keine Antwort kriegen, sondern uns gedulden müssen auf den Augenblick, wo der Herr uns zu sich nimmt und wo er dann, nachdem wie er seine Jünger bescheidet, und an jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Dann mag alles klar sein oder es mag alles nicht mehr interessieren, weil wir dann nur ihn und sonst gar nichts sehen. Sie sahen aber Jesus und niemand außer Jesus allein, wie die Jünger, die drei auf dem Berge. wegen eures Kleinglaubens, nicht Unglaube. So könnten wir allerdings die Jünger aus der Ansprache des Herrn ihr ungläubiges, verkehrtes Geschlecht ausschließen. Denn hier im internen Kreis sagt er wegen eures Kleinglaubens, eben nicht Unglaubens. Den Unterschied kennen wir sicher und wir sollten ihn beachten. Petrus musste sich schon einmal so anreden lassen, wahrscheinlich einige Zeit schon vorher, als er nach Matthäus 14 aus dem Boot aussteigt, um zu Jesus zu kommen. Das Motiv, bei dem Herrn zu sein, zu ihm zu kommen, war goldrichtig. Deshalb sagt der Herr, komm, wenn du es bist, weil du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen. Und er stieg aus, um zu Jesus zu kommen. Das ist immer gut, etwas zu tun, um näher zum Herrn zu kommen. Wir kennen die Geschichte, als er dann den Wind und die Wellen sah, dann sank sein Glaube und mit ihm sank er selbst, sodass der Herr ihn auf seine Bitte hin, Herr, rette mich, aus dem Wasser zieht und ihn sicherstellt an seiner Hand. Warum zweifeltest du, Kleingläubiger? Kleinglauben ist so gesehen Folge des Zweifels. Du hättest mir vertrauen können. Mein Wort trägt dich, auch dann, wenn Wind und Wellen hochgehen. Ich bin absolut zuverlässig, vertrauenswürdig. Zweifel an meinem Wort sind glaubenslebensgefährlich. So etwa auch hier. Wegen eures Kleinglaubens habt ihr das nicht tun können, um das ihr gebeten wurdet von dem mit Recht besorgten Vater. Ich sehe von einer Krankenheilung, von einer Dämonenaustreibung ab, denn persönlich meine ich, glaube ich, dass das so heute nur äußerst selten möglich ist. Aber wenn wir es allgemein sehen, und das sollten wir tun, dann ist dein und mein, ich muss es anders sagen, mein und dein Kleinglauben sicher oft durch unsere Zweifel bedingt. Kann der Herr? Tut der Herr? Sollte das alles richtig sein, wie er mich führt? Gestern Abend erinnerte ich an die Geschichte auf den ersten Blättern der Bibel. Sollte Gott gesagt haben, wenn wir ihm, unserem Herrn, dem absolut Vertrauenswürdigen, nicht bis ins Kleinste zutrauen, dass er ist und dass er kann, dann wird unser Glaube tatsächlich kleiner abnehmen. Dann werden wir, was unser persönliches Glaubensleben anbelangt, nach und nach, wie sagt man, Schlappen erleiden und werden für unsere Umgebung keinesfalls eine Hilfe sein, unter Umständen sogar ein Hindernis. Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von dorthin, von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben, und nichts wird euch unmöglich sein. Ich bin nicht bereit, diese Verheißung des Herrn an seine Jünger eins zu eins in die heutige Zeit zu übertragen. Ich erinnere mich, irgendwo gelesen zu haben, dem Glauben ist nichts unmöglich, aber uns ist es unmöglich, alles zu glauben. Das mag sich zunächst paradox anhören, aber wenn wir diese Aussage durchdenken, werden wir sicher dahin kommen, da ist etwas von dran. Dem Glauben ist alles möglich, aber uns ist es nicht möglich oder sollte es nicht möglich sein, alles zu glauben. Mein Vater erzählte da folgende Begebenheit. Mach eine Anekdote sein. Vielleicht der ein oder andere mag die Geschichte kennen. Dass zwei leibliche Schwestern und zwei Schwestern im Herrn vor Jahrzehnten, was weiß ich, liegt weit zurück, einen Hügel im Wege hatten, den sie immer umgehen mussten, wenn sie ihr Wasser holen mussten. Das wurde ihnen auf die Dauer lästig. Und sie kamen überein, im Glauben zu beten, dass der Herr diesen Hügel, den Berg, wegnehmen müsste. Sie haben gebetet abends und am nächsten Morgen war der Hügel noch da. Da hat die eine gesagt, das habe ich mir doch gedacht. Also, es ist nicht möglich, alles zu glauben. Die für mich beste Deutung ist eine sogenannte prophetische. Dass in der Zeit der großen Drangsal, wenn Israel und der sogenannte gläubige Israel aus Israel in diesen Drangsalen ungeheure Belastungen erträgt, wie stark die sind, sagt der Herr Jesus, Drückung hineinkommen. Und ihnen hilft der Herr auf erstaunliche Weise. Ich weiß, dass es dafür keine Kapitel und Vers gibt. Und dass er ihren Hindernisse, die Berge, wegräumt, weil sie ihm restlos vertrauen. Und dann allerdings, wenn sie ihn wirklich sehen, dann erstaunen sie, dass es der ist, den sie durchstochen haben. Das sagt Offenbarung Kapitel 1. So gilt nach meinem Verständnis dieser Verheißung eben zunächst denen sie hier gegeben sind, nämlich den 12 Aposteln. Und sie symbolisieren eben diesen gläubigen Überrest in der noch vor uns stehenden Epoche, eben der Drangsal Jakobs nach Jeremia 30, der großen Trübsals oder der großen Drangsalszeit, von der der Prophet Daniel und viele andere Propheten ganz eindeutig reden. Selbst die Apostelgeschichte und andere Aussagen der Bibel haben kein einziges Beispiel dafür, dass die 12 Apostel, einer Judas schied aus, es wurde ein Ersatz für ihn gewählt, von dieser Verheißung Gebrauch gemacht hätten. Was Geografie anbelangt, dass Berge versetzender Glaube da war. Wenn schon, dann haben die Apostel dem Herrn vertraut, dass er Hindernisse für ihren Dienst an und in Israel und an und in den Nationen weggeräumt hat. Berge, die mit dem leiblichen Auge nicht zu sehen waren. Aber Widerstände und Hindernisse für die Ausbreitung des Evangeliums. Da allerdings haben die Apostel und mit ihnen manche Reichsgottesarbeiter, wie wir sie nennen, diese Verheißung erfahren. Dass der Herr auf unglaubliche Weise, in Anführungsstrichen, Hindernisse ausgeräumt hat. Dass der Berge versetzende Glaube da war. Allerdings, so hat es wohl eine alte Schwester gesagt, die ihrem Herrn restlos vertraute, und das blieb nicht verborgen, und sie wurde in dieser Beziehung geachtet, und zu ihr wurde gesagt, du hast einen großen Glauben. Nein, hat sie gesagt, ich habe den Glauben an einen großen Herrn, und der kann und der tut. Wie sollen wir uns dann heute verhalten, wenn wir in unserer Umgebung Verhältnisse haben und kennen, die wir gerne geändert sehen möchten? Ob es Krankheiten sind, die wir selbst tragen, die wir an unseren Angehörigen sehen müssen, und mit ihnen so ohne weiteres nicht fertig werden? Ob es der Weg unserer Angehörigen ist, die nicht mit dem Herrn gehen oder diesen Weg nicht so gehen, wie es sein könnte? Da gibt es Anweisungen und Schriftstellen, die uns da helfen können. Ich denke, ich habe sie notiert hier, um sie nicht zu vergessen. Das steht zunächst einmal im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 13. Die Stellen werden wir sicher kennen. Da sagt der Herr: Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Was heißt es denn, richtig zu glauben oder im Namen des Herrn Jesus den Vater im Himmel um etwas zu bitten? Es kann doch nur so gedeutet werden, dass der Mensch, der gläubige Mensch, das Kind Gottes, die Bitten an den himmlischen Vater richtet, die der Herr Jesus auch an ihn gerichtet haben würde. In dem Namen des Sohnes, dem Vater zu bitten, das heißt so zu bitten, als ob der Sohn, unser Herr, selbst den Vater bitten würde. Ein Beispiel aus dem Alltag: Der Vater braucht ein Werkzeug, das er selbst nicht hat, und er schickt seinen Sohn zum Nachbarn, von dem er weiß, er hat das Werkzeug, und sagt zum Sohn: Geh zum Nachbar und bitte ihn in meinem Namen, dass er dir das Werkzeug gibt. Und der Nachbar nimmt die Bitte des Sohnes auf, weil er darin die Bitte des Vaters sieht, der das Werkzeug benötigt. Und der Nachbar gibt das Werkzeug. So, wenn wir vor Gott, unseren Vater, treten und sagen: Ich komme im Namen deines Sohnes. Er hat mich beauftragt. Er hat mich geschickt. Er möchte, dass du mir dieses oder jenes schenkst, dass du mir oder jenes gibst. Und wir können uns nicht vorstellen, dass der himmlische Vater die Bitte seines Sohnes, die er zu der unseren oder die wir zu der seinigen machen, abschlägt. Das ist unmöglich. Was sagt der Herr Jesus, Johannes 11, bevor er den Lazarus aus dem Grabe ruft? Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Also das, was wir glaubend erbitten, wozu unser Herr seine Zustimmung gibt, dass er selbst auch erbetet hätte oder erbeten hat und uns damit zum Vater schickt, das wird er auf jeden Fall tun. So wissen wir nicht, wenn wir selbst krank sind oder ob unsere Angehörige oder sonst Menschen, die uns nahestehen, krank sind, ob die gesund werden sollen, ob das unser Herr will. Das ist nicht in jedem Falle zu klären. Und dann sollten wir genauso beten, wie der Herr Jesus in Gethsemane gebetet hat: Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn wir um die Errettung von Menschen bitten, die uns nahestehen, wenn wir um den guten Weg nach dem Wort Gottes für Menschen bitten, die uns nahestehen, wenn wir diesen guten Weg selbst für uns erbitten, dann haben wir die Garantie, dass diese Bitten erhört werden. Wir lesen noch Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Mit anderen Worten, dasselbe, was der Herr Jesus sagt, als Bitten in seinem Namen. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr euch mit mir identifiziert, wie wir mit dem Fremdwort sagen, und meine Worte in euch bleiben. Wer mich liebt, hält meine Worte, sagt er vorher, Kapitel 14, 23. Dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. aber wir werden dann nur das bitten, was unser Herr auch will, weil wir in ihm sind. Studieren wir einmal die Bibel in der Weise, wie Paulus das in Christus für sich selbst beansprucht. Ich lebe in Christus. Christus lebt in mir. Ich bitte euch in dem Herrn. Ich ermahne euch in dem Herrn. Ich schreibe euch in dem Herrn. Er lebte alle Zeit in Christus, nicht nur der Lehre nach, sondern auch der Praxis nach. Und deshalb wusste er, dass er, weil er in Christus war, auch recht redete, recht schrieb, sich recht verhielt. Da war gar kein Zweifel. Johannes 16, Vers 23 und 24 liegt auf derselben Linie. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Diese Aussage habe ich bereits zitiert. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, weil sie ihn ja noch nicht so kannten, wie er sich ihnen zur Verfügung stellt. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Wir mögen unter Umständen lange warten müssen, bis das auch die Bitten in seinem Namen von ihm erhört werden. Aber er wird's auf jeden Fall tun, auf dass eure Freude völlig sei. Dem einen oder anderen mag es eine Ermunterung sein. Folgende Erfahrung. Das liegt etwa 25 Jahre zurück. Wir machten im unteren Westerwald, dicht am Rhein, einen Besuch bei einem 91-jährigen Schreinermeister. Er lag stark erkältet zu Bett und es wurde auf sein Sterbelager. Dieser Schreinermeister hatte sich nur wenige Monate zuvor bekehrt. Und, wie man mir sagte, war er der letzte von 7 Kindern, für die die Mutter, die längst beim Herrn war, gebetet hatte. Spät, aber nicht zu spät. Ich dachte damals, unser Herr hat eine Kartei im Himmel, auf dem alle Namen stehen, die sein Eigentum sind. Und auf dieser Kartei notiert er alle Bitten von denen, die sich an ihn wenden. Und die Bitten, zu der er Ja sagen kann, die wird er auch erhören. Ab und zu mag er seine Kartei durchgehen. Ach, da ist nur eine Bitte. Die Mutter ist längst bei mir. Ihre Bitte habe ich noch nicht erfüllt. Ich habe es versprochen. Also muss ich mich jetzt um den, den die Mutter gebetet hat, ein wenig kümmern. Und der alt gewordene Sohn bekehrt sich. Ich darf das einmal so menschlich vor uns stellen. Und alle diese Aussagen werden nach meinem Dafürhalten am stärksten gestützt durch den ersten Johannesbrief, durch Kapitel 5, Vers 13, 5, 14 und 15. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Wenn ich jetzt fragen würde, würde der ein oder andere diese Verse auswendig sagen können. Und dies ist die Zuversicht oder das Vertrauen, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wir haben es im Glauben. Und nach Hebräer 11,1 ist der Glaube eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Auch ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Aber hier passt die erste Aussage, eine Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Wenn wir nach seinem Willen bitten, die Errettung der unseren, die Errettung anderer, die uns nahestehen, ist das, was er hört und was er erhört. Wir wissen, dass er hört. Wir wissen, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Nach diesen Aussagen unseres Herrn, Johannes Evangelium, des Apostels Johannes in diesem Brief, können wir doch lernen, was richtiges Glauben ist, nicht um errettet zu werden, sondern um als Gläubige, als Errettete, das zu erbeten, was der Herr für uns gut hält. Und das andere ihm überlassen. Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Allerdings sollten wir das andere nicht übersehen. Das steht auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, in den Versen 18 bis 24. Wir lesen sie alle, des Zusammenhangs wegen. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch